Aufnahme, das ist jetzt die Workshop-Aufnahme. Okay, das Video läuft einfach durch mit allem, was wir so machen. Überlegen Sie schon mal, wie unsere Stichwortliste aussieht für heute. Und ich organisiere mich hier kurz. Genau, da war ich einmal rum. Dann bin ich an der Tafel. Und falls wir vom Skript irgendwas brauchen, dann zeige ich das aber erstmal nach dem Zoom. Eine halbe Stunde. In der Stunde beginnt der nächste Programmpunkt. Aber jetzt ist Zeit für Ihre Fragen. Los geht's. Was haben Sie für Themen? Was sollen wir besprechen? Sagen wir erstmal so ein bisschen und dann nehmen wir uns da immer so viel Zeit. Video läuft schon, Audio läuft schon. Einfach ein Plätzchen suchen und mir dann gleich Sachen zu rufen, die wir besprechen wollen. Hallo. Na? Ja. Ich höre Sie. Okay, ich höre Sie einfach laut.
Also wir werden jetzt sicher auch Aufgaben mal zurechtgelegt bekommen, seit das Video von dem Beispiel
das ist nachher bei den kleinen Aufgaben da.
Ach so, okay.
Also wenn es einfach schon geht, Beispiele für so konkrete Aufgaben zu sehen, das gibt es nachher in den zwei Räumen. Da haben wir so Kärtchen mit haufenweise Aufgaben und da sind diesmal besonders viele kleine Aufgaben dabei, die so oder so ähnlich in der Prüfung vorkommen könnten. Dann können Sie einführen, dann können Sie üben und gucken und mich im Zweifel fragen. Genau. Klar können wir sowas auch jetzt besprechen, wenn Sie bei irgendeinem Typ denken, ich habe gar keine Ahnung und ich will das jetzt besprechen, bevor ich das nachher übe. Das geht, aber das ist jetzt nicht der Moment, wo ich überhaupt mit diesen Beispielen anfange, denke ich. Was haben Sie noch? Sie haben keine Fragen, super. Dann frage ich Sie jetzt ganz viel und Sie können alles. Oder wie? Ja? Ja?
Vielleicht noch, wie man so Prinova auf Irreduzibilität testen kann.
Ja?
Zum Beispiel.
Okay, also so einfach verschiedene Möglichkeiten, dass wir nochmal wiederholen. Was haben wir da an Werkzeugen? Was haben wir alles in der Vorlesung gemacht? Ja, das können wir sehr gerne tun. Ja, was
noch? Mich würde interessieren, welche Anwendungsfälle es gibt für algebraische Strukturen, beispielsweise jetzt im schulischen Mathematikunterricht. Also wenn man sich, ich habe mich da irgendwie versucht, das irgendwie in der Schulmathematik wiederzufinden und habe jetzt nur Antworten auf Gruppen gefunden, die man braucht beispielsweise, um jetzt irgendwie bei Äquivalenzumformung, da braucht man das ganz viel. Oder wenn man jetzt irgendwie sich ja auch in der Mathematik, in der Schulmathematik ja auch irgendwie immer in die Körpern bewegt und da immer Rechengesetze braucht oder Rechenregeln, da habe ich mich jetzt so ein bisschen versucht, irgendwie da durchzuarbeiten. Oder sind mir bei Strukturen wie beispielsweise Ideale oder Ringe, da sind mir jetzt nicht irgendwie Sachen eingefallen, die man irgendwie so in der Schulmathematik wiederfindet.
Ich habe zwei Fragen dazu. Erste Frage, können Sie mir für das mit der Äquivalenzumformung ein Beispiel geben, was das mit Gruppen zu tun hat?
Ich habe mir mal ein YouTube-Video dazu angeschaut. Da war irgendwie das so gesagt, dass wenn man beispielsweise irgendwie, das war glaube ich mit den Umkehroperationen, dass man, wenn man irgendwie versucht, von einer irgendwie genau, durch zwei zu rechnen, da rechnet man ja oft irgendwie mal ein halb und das ist ja sozusagen das Inverse von 1.
Von 2?
Von 2.
Und wo ist
damit kommt das sozusagen zum neutralen Element kommen.
Ja.
Das war jetzt so ein Anwendungsbeispiel.
Aber wo ist die Gruppe?
Vielleicht habe ich mich da nicht richtig.
Okay, müssen wir vielleicht nochmal vertiefen, was da gemeint sein könnte. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, ob Sie denn erwarten, dass es bei allen Themen der Vorlesung Algebra 1 und 2 einen direkten Bezug zum Schulstoff gibt?
Sicherlich nicht, weil wir auch irgendwie uns Matrizen anschauen, die irgendwie sehr, sehr komplex groß sind. Aber schon bei ein paar Algebraischen Strukturen schon. Also jetzt beispielsweise Körper, da weiß ich, okay, die Körpereigenschaften, die Rechenregeln, die für Körper gelten, die müssen ja auch irgendwie, die brauchen wir jetzt auch in der Schulmathematik, dass wir gewisse Regeln, gewisse Rechnungen überhaupt durchführen können. Aber bei, ja.
Ja, genau, das heißt, dann verstehe ich das eher wie eine Anregung, einfach mal zu gucken, wo gibt es vielleicht noch Bezüge, die nicht offensichtlich sind.
Genau.
Oder so. Also weniger als ein, ich möchte bei jedem Thema einen Bezug sehen, sondern eher ein, wo gibt es denn noch welche? Hm. Ist richtig verstanden. Okay. Früh, alles klar. Können wir gerne machen. Anwendung Schule, beziehungsweise Bezug zum Schulstoff. Und ich denke, für ein Thema haben wir noch Zeit. Und dann gucken wir, wenn wir da durch sind, was wir dann noch haben. Ich sehe zwei Meldungen. Schauen wir mal, ja?
Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit Kongruenz und Normungen und in dem Zusammenhang mit den Legendre-Symbolen.
Ah, ja. Okay. Ich habe einen gesehen. Ah, noch einen. Moment, aber Sie waren zuerst.
Ich hätte eine ganz kurze Frage, zum Beispiel 7.3.
Ja, eine konkrete Frage. Genau. Eine konkrete. Und was hatten Sie noch?
Ja, auch noch so anknüpfend an Kongruenz. Und zwar, wie man jetzt sieht, ob irgendwelche Gleichungen in Z lösbar sind oder nicht. Das war jetzt auch das neueste Thema so.
Genau, da kommt nächste Woche noch was zu, aber können wir gerne gleich schon ein bisschen aufgreifen, wobei ich auch da wieder, genau wie bei der Frage vorhin, sagen würde, da auf den Karten stehen da so Beispiele für und dann kann man ja auch erstmal selber überlegen, habe ich eine Idee und dann kann man im Zweifel mich holen und ich sage dann hier zu einer Möglichkeit. Und in der Podcast-Folge, welche war das? Rückblick auf Kapitel 7, glaube ich, da habe ich auch an einem Beispiel jetzt mal richtig konkret erklärt, wie man es machen kann. Und da habe ich einen Bezug zu Beschauung zu holen.
Jetzt muss ja auch nochmal Übungsgruppe, oder?
Nächste Woche ist nochmal Vorlesung und Übung, wenn ich das richtig weiß. Also und da kann man dann eben auch nochmal Fragen stellen. Genau, das, was dran ist halt. Aber es gibt auch Ende nächster Woche und tatsächlich kann ich dann jetzt, dann vergesse ich es nicht, Sie nochmal fragen. Ende nächster Woche dachte ich, mache ich so eine kleine virtuelle Paniksprechstunde. Nach dem Motto, so, jetzt gehen die Prüfungen los, die ersten haben ihre Termine, Sie können mich dann nochmal ausquetschen. Dann konnte ja auch alles, was wir heute besprechen, nochmal so ein bisschen sacken. Und ich habe an Freitagnachmittag gedacht. Freitagnachmittag, virtuelle Sprechstunde, alle Ihre Lehrveranstaltungen sind dann durch, dachte ich, so, Freitagnachmittag. Und Sie, die jetzt da sind, Sie haben das große Privileg, dass Sie bestimmen dürfen, wann das ist. Also, Nachmittag heißt jetzt für mich ab 1. Und ich würde erstmal eine Stunde ansetzen, aber wenn wir mehr Zeit brauchen, nehme ich mir auch mehr Zeit. Und jetzt frage ich Sie einfach, was Sie gut finden und ich gucke, wo die meisten Hände hochgehen. Also, wer würde es gut finden, wenn so eine virtuelle Sprechstunde nächste Woche Freitag direkt um 1 wäre? 1, 2. Wer würde eher so 14 Uhr gut finden? Das sind mehr. 15 Uhr, noch ein bisschen später. 16 Uhr. Okay, ich glaube, bei 14 Uhr waren die meisten. Ich frage nochmal, 14 oder 15 Uhr dazwischen möchte ich jetzt entscheiden. Wer findet 14 Uhr gut? Okay, wer findet 15 Uhr gut? 14 Uhr sind mehr. Alles klar. Dann schreibe ich mir auf. 14 Uhr. Keine Sprechstunde und die geht dann bestimmt eine Stunde, die geht vielleicht auch ein bisschen länger. Das heißt, wenn Sie nicht direkt können, dann kommen Sie später mit dazu. Moment, ich schreibe ich mir auf. Freitag, 14 Uhr, Paniksprechstunde. Und die heißt nicht so, weil ich Ihnen Panik mache, sondern die heißt so, weil irgendwann mal Studis gesagt haben, so kurz vorher so für die Panik. Und seitdem heißt es so. Und da gibt es eine Ankündigung, wo der Raum steht. Das wird dann so MLU-Conf irgendwas. Okay. Haben wir jetzt auch geklärt. Danke. Danke für das klare Stimmungsbild. So ist das. Wenn man hier sitzt, hat man die Macht. Wir wollen anfangen mit Beispiel 3, mit dem ganz konkreten Beispiel. Ich gucke meine Notizen, Sie haben Ihre eigenen. Was ist denn die Frage, die Sie haben? Moment, ich muss kurz in die richtige Vorlesung rufen. Beispiel 3. Ja, erzählen Sie, was ist los?
Die Frage war ja, ob es so ein x gibt. So dass x Quadrat kommt zu 7. Und dann ist ja ein paar Zellen doppelt, dann schon 716 kommt bei 10 Quadrat. Also man hätte ja da schon die Lösung für die Aufgabe gefunden, warum ist dann aber ist dann danach weitergemacht? Also ist es einfach nur, um das Prinzip zu zeigen, dass wenn das dann Konkurrent 1 ist, dass es dann sowas gibt? Oder? Weil die Aufgabe ist ja eigentlich nach 7 hoch 16 Konkurrent zu 10 hoch 2, Konkurrent zu 7 mal 31 schon.
Ja. Ja, genau. Also da an der Stelle kann man schon ablesen, aber das ist halt nicht immer so, dass man das da so ablesen kann. ablesen kann. Aber da an der Stelle kann man tatsächlich am Ende, also die Frage ist, gibt es gerade nach Kongruenz 731 Ganzzahlen lösbar? Und wir haben gerechnet und haben herausgekriegt, 7 hoch 16 ist kongruent zu 10 Quadrat. Das haben wir aus der Rechnung vorher irgendwie rausgefunden. Das heißt, achso, und das ist kongruent zu 7, das muss man auch noch wissen. Mod 31, sodass man also jetzt weiß, ja, x gleich 10 würde funktionieren, x gleich minus 10 würde auch funktionieren. Und was wir dann weiter gemacht haben, war, wir rechnen jetzt trotzdem nochmal systematisch zu Ende, schreiben allein, was wir haben und schreiben auch nochmal, wie man, wenn das nicht unterwegs zufällig rausgekommen ist, noch auf Lösungen kommen kann. Einfach damit man nicht nur die Lösbarkeit hat, sondern falls man danach gefragt wird, auch eine Idee hätte, wie man alle Lösungen bestimmen kann. Denn alle Zahlen, die kongruent zu 10 sind, mod 31 sind jetzt Lösungen und alle, die kongruent sind zu minus 10 auch. Das heißt, man hat eine unendliche Lösung zu nehmen für die Kongruenz. Und falls man gefragt wird, ist gut, wenn man das weiß. Deswegen haben wir gedacht, wir schreiben diese ein, zwei Sätze mehr. Gut, eins abgehakt. Nächstes. Wollen wir gleich beim Legendre-Symbol bleiben, wenn wir da sind, und dazu von unten hocharbeiten? Gut, beim Legendre-Symbol und bei Kongruenzen, wo kann ich da ansetzen, damit ich Ihnen am besten weiterhelfe? Welche Art von Umformung hat bei Ihnen Fragen aufgeworfen? Oder wo haben Sie ein konkretes Beispiel im Hinterkopf, wo Sie dachten, da verstehe ich was nicht? Wo steigen wir am besten ein?
Und ich habe das alles schön mitgeschrieben gehabt und saß dann aber davor und dachte mir, ich werde da niemals drauf kommen. Also ich habe diesen Blick
noch nicht. Sagen Sie mal für die anderen das Beispiel, um das es geht. Denn vielleicht haben nicht alle die Podcast-Folge gehört.
Also das war P mal 73 und A war 70.
Ja.
Und Sie hatten auch gesagt gehabt, 70 hoch 72.
Ja, ich verstehe jetzt. Ja, ich weiß.
1 hoch 73. Und dann haben Sie drunter geschrieben, wissen wir ohne nachzurechnen. Und dann haben Sie das erklärt. Aber
Ja, Moment. Ich denke, dass ich weiß, was los ist. Also, es ging dann anscheinend um das Legendre-Symbol Alpha P, in diesem Fall also 70. Über 73. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man losrechnen kann. Eine ist, dass man die 70 jetzt faktorisiert und dann das zerlegt in mehrere Symbole und irgendwie losrechnet. Eine andere ist, dass man guckt, wozu ist denn die 70 kongruent mit 73? Finde ich vielleicht eine kleinere Zahl. Hier würde sich die minus 3 anbieten. So, und ich habe da aber anscheinend was anderes gemacht. Ich habe anscheinend die Euler-Identität verwendet. Kann das sein? Also eine Möglichkeit wäre, dass ich mir angeguckt habe, a hoch p minus 1 halber. Mhm. Oder a hoch p minus 1 ist auch eine Möglichkeit, das wäre der kleine Satz von Fermat.
Ja, das war das.
Dann gucken wir mal, was der sagt. Der kleine Satz von Fermat sagt, dann müssen wir jetzt gucken, a ist eine ganze Zahl, p ist eine Primzahl, die a nicht teilt. Das heißt, mit dem kleinen Satz von Fermat haben wir a hoch p minus 1 ist kongruent zu 1. Mod p, und wenn wir jetzt einsetzen, a hoch p minus 1 ist 70 hoch 72, und das ist jetzt kongruent modulo 73. Falls ich also gesagt habe, dass das gilt, ohne nachzudenken, dann meinte ich damit, weil der kleine Satz von Fermat uns sagt, es gilt. Das heißt, da habe ich dann beim Rechnen so diese verschiedenen Informationen verknüpft aus den verschiedenen Kapiteln. Ist das? Hat das jetzt schon eine Frage beantwortet?
Ja, aber Sie sind ja dann trotzdem weiter vorgegangen.
Ja.
Haben Sie 70 zu ersetzen, 72 zu ersetzen?
Ja.
Und dann haben Sie zum Beispiel auch gesagt, 8 hoch 2 ist ja 64 und das ist konkret zu minus 9 mod 73.
Was wollte ich denn da ausrechnen? Wir können das ja einfach live nochmal machen. Was wollte ich da ausrechnen?
Ja, das war mir nicht ganz so klar.
Aha, dann habe ich das auch nicht besonders gut erklärt, das könnte sein. Welche Podcast-Folge war das? Ich habe Lust, da nochmal reinzuhören. Und wenn ich es dann auch nicht mehr verstehe, muss ich nochmal neu machen.
Das weiß ich nicht, ich kann nur mal nachgucken.
Das wäre toll, denn das ist ja dann vielleicht für mich ein Hinweis, dass ich da irgendwas nicht gut erklärt habe. Oder es hat sich beim Zuhören der Zusammenhang jedenfalls nicht so klar dargestellt. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt für die anderen bringt, wenn wir das hier so halb versuchen nachzuvollziehen, ohne den konkreten Kontext. Da wäre, glaube ich, sinnvoller, Sie schreiben mir mal ein bisschen genauer. Hier, das war das. Dann höre ich rein und dann kann ich ja vielleicht was aufschreiben oder nochmal nachbessern, was Ihnen weiterhilft. Und das geht auch kurzfristig.
Okay, dann mache ich das.
Ja, total gerne. Aber was man bei diesen ganzen Rechnungen vielleicht sieht, ist, und das war ja auch der Witz bei den Beispielen, mit denen wir angefangen haben, dass ich immer schon was mache, was Sie möglicherweise erst mit ein bisschen Üben dann auch schnell hinkriegen oder sehen, nämlich modulo irgendwas zu vereinfachen. Also ein Gefühl dafür zu kriegen, was sind gute Zahlen, mit denen ich gut weiterrechnen kann. Das sind nicht immer die kleinsten. Und es sind auch nicht immer die, die betragsmäßig am kleinsten sind, sondern manchmal hat man dann mit so ein bisschen Üben irgendwann ein Gespür dafür, ah, hier vereinfache ich so, dann sehe ich da ein Quadrat oder so. Und dann wird es irgendwie einfacher. Das ist was, was man, glaube ich, am besten durch Üben hinkriegt. Und das ist einer der Gründe, warum ich diese tausende Beispiele gemacht habe. Und ich mache aber gerne noch mehr. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, beim Thema Kongruenzrechnung, beim Thema Ausrechnen von Legendre-Symbolen, da gibt es Situationen, bei denen ich noch Fragezeichen habe und die sind nicht abgedeckt durch die Beispiele der Vorlesung und auch nicht durch irgendwelche Podcast-Folgen. Und da möchte ich noch was haben, dann ist jetzt der Moment, mir das zu sagen. Dann mache ich das nämlich entweder jetzt live mit Ihnen oder ich schreibe es mir auf in meine Podcast-Folge dazu. Ja.
Also ich finde das schön, wenn Sie irgendwann mal was dazu machen können, weil manchmal an einigen Stellen muss ich auch zugeben, bei den Legendre-Symbolen habe ich immer im Kopf diesen kleinen Zwiespalt, auch weil durch die Ähnlichkeit in der Schreibweise dann auch schnell zum Beispiel diese Assoziation zu Brüchen kommt. Dann
ja.
Möchte man gerne Sachen verrudeln, die ja einfach nichts miteinander zu tun haben.
Ja.
Wenn Sie da vielleicht auch nochmal diese Grundmotivation vielleicht auch nochmal reinbringen.
Ja.
Das ist in der Vorlesung manchmal nicht so transparent für mich als roter Faden.
Ja. Super. Wir können das hier bei diesem konkreten Symbol direkt machen. Ich kann Ihnen sofort einen Kontext sagen, in dem ich auf so ein Symbol kommen würde und das würde ausrechnen wollen. Und zwar wäre der Kontext, geben Sie mir 10 Sekunden. Diese Gleichung. Wenn mir jemand diese Gleichung gibt und mich fragt, ob es ganze Zahlen x und y gibt, die das lösen, dann sehe ich in meinem Kopf das Legendre-Symbol, was da oben steht, und ich kann Ihnen jetzt erklären, warum. Ist das, was da helfen würde? Ja, wollen wir es einfach mal machen? Guck mal auf die Zeit.
Ja, das machen wir.
Okay. Das ist eine Gleichung und die Frage ist, ist das ganze zeitlich lösbar? Ich hüpfe jetzt, ich mache das, was mein Kopf macht und dann erschließt sich aber am Ende, wie ich darauf gekommen bin. Von der Logik her ist es schöner, es so zu machen. Wir könnten danach auf dem Schmierzettel machen, nach dem Motto, wie kommt man drauf, welches Genre-Symbol es ist. Das können wir in einem zweiten Schritt dann auch noch tun, aber jetzt würde ich Sie gerne erstmal kurz damit überraschen, dass der Zusammenhang da ist, den ich behaupte. Darf ich das machen? Sie überraschen mit dem... Okay. Wir rechnen das damit überhaupt nicht zusammenhängende Genre-Symbol 70 über 73 aus, einfach nur, weil wir es können. Und gucken, was passiert. So, Möglichkeit 1. Ich forme das um zu minus 3 über 73, das ist ganz cool, das geht schnell. Oder wir faktorisieren die 70. Wer möchte was? Wer möchte mit der minus 3 weiterarbeiten? Wer möchte die 70 faktorisieren? Wir machen beides. Das sind gleich viele Leute, wir machen beides. Beides können. Zuerst die minus 3. Minus 3 über 73. Jetzt kommt unsere Produktregel und ich ziehe hier die minus 1 raus. Hier hatte ich die minus 1 über P-Regel, dann muss ich wissen, wozu 73 kongruent ist modulo 4. Das müsste ich jetzt also wissen. Sagen Sie es mir. Wozu ist 73 kongruent modulo 4? Eins. Danke. Also, kommt der 1 raus mit der minus 1 über P-Regel. Und dann habe ich noch dieses Symbol. Da gibt es erstmal keinen Plan, das macht nichts. Denn 3 ist eine Primzahl und 73 ist auch eine Primzahl und die sind ungerade und die sind verschieden. Das schreibt nach Vorzeichen. Kein Problem, der 73 ist ja kongruent zu 1 mod 4. Also habe ich keinen Vorzeichenwechsel. Das heißt, hier unten kommt jetzt noch so ein QR hin und dann mache ich daraus ein 73 über 3 in eine typische Handbewegung. Und das kann ich vereinfachen. 73. Das ist durch 3 Teiler, 72 ist durch 3 Teiler. Also ist das 1 mal 1 über 3, das ist ein Quadrat, was nicht durch 3 Teiler ist, also ist der Wert des Symbols 1. Also kommt 1 raus. Jetzt haben wir schon eine Antwort. Wir rechnen trotzdem nochmal, weil wir es können. Und vielleicht kommt ja auch das gleiche raus. Deswegen, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Hallo? Also zweite Möglichkeit. Wir faktorisieren. Und dann, ja, das mache ich jetzt einfach auch so. Will ich das irgendwie trickreich machen? Nee, ich glaube, ich möchte das ganz naiv machen. 2 über 73 mal 5 über 73 mal 7 über 73. Ups. So, ganz naiv. Das Gute ist, dass wir eine 2 über P-Regel haben. Ach so, ich sehe Fragen. Ja. Entschuldigung. Ich habe zu viel Spaß.
Ja? Schrift bei 73 über 3 zu 1 über 3.
72 ist durch 3 teilbar. Also ist 73 Kongruenz zu 1 nur 3. Quersumregel. Die Quersumme von 72 ist 9, ist durch 3 teilbar, also ist es nur 1 von 3. Das weiß man aus der Schule. Hier haben wir einen Anwendungsfall. Quersumregel und wie man die beweist, das ist Kongruenzrechnung, das ist Schulstoff. In der Prüfung erwarte ich, dass Sie das mindestens so schnell können wie ich. Wenn ich schneller rechne als Sie, dann haben wir was falsch gemacht. Oder Hause, achtet Sie das jetzt? Ich bin viel länger aus der Schule raus als Sie. Okay, noch eine andere Frage dazu? War das die gleiche Frage? Ich habe mehrere Hände gesehen. Ja.
Also für mich ist es eher eine Verwirrung, ob der, also die minus 1 durch P-Regel.
Minus 1 durch P steht in der Vorlesung, der Wert ist 1, wenn P Kongruenz zu 1 ist mod 4 und der Wert ist minus 1, wenn P Kongruenz zu 3 ist mod 4. Also muss ich einfach nachgucken, okay, was mit der 73 los ist und das anwenden. Werkzeugkasten Nummer 5.
Und was ist QR?
Quadratisches Reziprozitätsgesetz, Werkzeugkasten römisch 4. Ja, genau, das mache ich jetzt schnell, weil es alle Sachen sind, die wir haben und wo Sie im Zweifel dann zu Hause nochmal gucken können. Achso, das war ein Werkzeugkasten, das und das war das und das war das. Und es gibt mehrere Podcast-Folgen, wo ich laut Sachen für Sie ausrechne. Und ich mache das auch noch 5 Mal, ist gar kein Problem. Wie Sie sehen, macht mir das Spaß und ich kann dann dabei mit mir selber reden und es laufen lassen und dann können Sie mir dabei zuhören, wie ich die Chance wieder ausrechne. Gerne. 257, 2 über P-Regel, römisch 6 im Werkzeugkasten. Die Regel ist, dass das Symbol den Wert 1 annimmt, wenn die Zahl, die unten steht, Kongruenz zu 1 oder minus 1 ist modulo 8. Und es wird der Wert minus 1 angenommen, wenn die Zahl Kongruenz zu 3 oder minus 3 ist modulo 8. Also müssen wir gucken, wozu ist denn die 73 kongruent? 1. 72 ist durch 8 teilbar, also haben wir 1 mod 8, also ist es auch eine 1 mit der 2 über P-Regel. So. Wir haben leider keine 5 über P-Regel gemacht, keine 7 über P-Regel. Macht nichts. 2 mal. Und da wir über 73 schon geredet haben und wissen, dass wir keinen Vorzeichenwechsel kriegen, drehe ich jetzt einfach 2 mal um. Also QR mal 2. 73 über 5 und 73 über 7. Und jetzt muss ich ein bisschen überlegen. Naja, Modulo 5 zu rechnen ist zum Glück ja. Müssen wir nicht mehr nachdenken, das ist also 3 mal 5, dann wandle ich das dann zu 3 mal 5 mal, achso, hier verwende ich übrigens Regel, ich glaube römisch 2, nämlich, dass ich oben immer Modulozahl unten ändern darf. So, mache ich jetzt hier auch. Ach, 70, ja, also 3 über 7. Jetzt wäre es schön, eine 3 über 4 Regel zu haben, gibt es auch, habe ich glaube ich auch halbwegs im Kopf, aber haben wir nicht bewiesen. Dann machen wir irgendwie weiter. 3 über 5 kann man sogar wissen, aus dem Kopf. Ist minus 1, für den Fall, dass Sie es nicht wissen, nochmal umdrehen und dann gucken. Und genauso hier, 3 über 7 kann man auch wissen, aber man kann auch umdrehen. Wir drehen mal um, weil nämlich hier zum ersten Mal ein Vorzeichenwechsel passiert. 3 und 7 sind beide Kongruenz zu 3 mod 4. Das heißt, hier vorne weiß ich jetzt, dass es eine minus 1 ist und ich bitte Sie selber zu überlegen, wie Sie darauf kommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und dann machen wir nochmal QR und zwar hier hinten. Wir drehen um und wir ändern das Vorzeichen. Das heißt, diese minus 1 hier, die kommt von da. Das ist nicht der Vorzeichenwechsel. Der Vorzeichenwechsel kommt jetzt. Das ist gelb. Na gut, und 7 über 3 ist dann wieder einfach. Denn wenn ich 7 modulo 3 vereinfache, kann ich zum Beispiel auf 1 reduzieren. Dann habe ich da insgesamt stehen minus 1 mal minus 1 über 3. 1 über 3 ist 1, hatten wir da oben schon. Also minus 1 mal minus 1, das ist 1 und das bestätigt unser vorheriges Ergebnis. Jetzt gehen wir zurück zur Bedeutung von Legendre-Symbolen. Dass da 1 rausgekommen ist, heißt, dass die Zahl, die oben steht, ein quadratischer Rest ist, modulo der Zahl, die unten steht. So war das ja beim Legendre-Symbol. Das ist die Info, die da drin steckt. Das heißt, man rechnet, und das Rechnen macht doch irgendwie Spaß, und unterwegs vergesse ich auch immer, was die Rechnung eigentlich bedeutet, aber am Ende muss es mir wieder einfallen. Da muss mir wieder einfallen, wie das Legendre-Symbol definiert ist, und dass der Wert 1 bedeutet, dass die Zahl, die oben steht, ein quadratischer Rest ist, modulo der Zahl, die unten steht. Und das schreiben wir jetzt einmal auf. Also 70, ein quadratischer Rest, mod 73. Und das heißt nach Definition von quadratischen Resten, dass es eine Quadratzahl gibt, die zu 70 kongruent ist, modulo 73. So, das schreibe ich jetzt auf. Das heißt, es existiert eine Zahl a aus z, so, dass das Quadrat davon kongruent zu 70 ist, mod 73. Und dieses a halte ich jetzt mal kurz fest. A und minus a machen das jetzt beide. Und dass die kongruent zu 70 sind, heißt, dass wenn ich diese Zahl minus 70 rechne, dass das dann durch 73 teilbar ist in z. Jetzt müssen wir überlegen, was Teilbarkeit in einem Ring heißt. Das hieß doch, dass wenn man das Ding multipliziert mit irgendwas aus dem Ring, dass dann das, was geteilt wird, rauskommt. Heißt also, wir finden ein B. Aus Z, und da verwende ich nur die Definition davon, was Kongruenz bedeutet. Jetzt existiert ein B aus Z so, dass B mal 73 das gleiche ist wie diese Differenz. Die ist durch 73 teilbar, das schreibe ich jetzt so hin. Und so sind wir von einer Kongruenz zu einer Gleichung gekommen. Und jetzt behaupte ich, haben wir eine Lösung für die Gleichung da oben, weil ja die Frage war, ob die ganze Zahl nicht lösbar ist. Ich behaupte nämlich, a und minus b sind eine Lösung und minus a und minus b auch. Diese Legendre-Symbolrechnung plötzlich dazu geführt haben, dass wir eine Lösung haben. Also wir haben jetzt noch keine explizit ausgerechnet, aber könnten wir machen. Wir könnten jetzt wirklich suchen. Wir haben ja geklärt, dass man bei den Kongruenzen auch wirklich konkrete Lösungen finden kann. Und wenn man das hat, dann findet man auch ein konkretes B. Das heißt, man kann das wirklich alles machen. So. Rückwärts gedacht, da ich das schon kenne und weiß, dass man für die Entscheidung, ob das lösbar ist oder nicht, sich auf ein Legendre-Symbol zurückziehen kann, gehe ich immer direkt dahin und rechne das Symbol aus. Und dann gibt es halt eine Möglichkeit, nämlich, dass da minus 1 rauskommt. Wenn da minus 1 rauskommt, dann weiß ich, dass die Lösung, dass die Gleichung da oben nicht lösbar sein kann. Denn wenn die lösbar wäre, dann wäre ja die 70 kongruent zu einem Quadrat und 73. Das heißt, in dem Moment, wo beim Legendre-Symbol der Wert minus 1 rauskommt, bin ich durch mit dem Thema und weiß, es gibt keine ganzzahlige Lösung. Und dann höre ich auf. Wenn 1 rauskommt, dann, je nachdem, was meine Prüferin mich gefragt hat, antworte ich entweder einfach nur, ja, ist lösbar. Und wenn sie dann fragt, ja, und wie komme ich jetzt auf eine Lösung, wie komme ich wieder zurück zur Gleichung, dann mache ich halt noch das nach. Fertig. Ja. Frage?
Ja, Sie meinen jetzt, dass wir auch so theoretisch wissen, wie man da jetzt konkrete Lösungen ausbricht?
Ja, das war vorhin Thema, Beispiel 7.3. Da haben wir darüber gesprochen, dass man dann durch so durchsuchen, modulo der Zahl, bis man auf Quadratzahlen kommt.
Das stimmt, ja.
Das heißt, dann könnte man jetzt hier so ein konkretes A ausrechnen, und wenn man 1 hat, hat man auch das zweite, weil man einfach nur das Vorzeichen wechselt. Und wenn man das hat, kann man hier auch so ein konkretes B suchen.
Ja, stimmt, ja.
Ne? Das heißt, dann ist es wirklich nur noch so. Total konkret. Und das ist auch eine Brücke zum Schulstoff, auch wenn man da Gleichungen vielleicht unter anderen Vorzeichen anguckt. Und man weiß das nicht, aber als Lehrkraft weiß ich, es gibt diese Methoden. Und das heißt auch, dass ich, wenn ich Aufgaben stelle, mit so einer Methode überprüfen kann, ob das lösbar ist. und nicht selber den gleichen Weg durchlaufen muss, den meine Schüler und Schülerinnen durchlaufen. Manchmal ist das ja schneller. Das ist wie mit dem linearen Gleichungssystem. Ja.
Ich bin persönlich an dem Punkt nicht hinterher gekommen, wo es hieß A minus B und minus A minus B sind offensichtlich die Lösungen.
Mhm. Okay, gucken wir nochmal. Was gilt denn für das Pärchen A minus B? Setzen wir das hier mal ein. A Quadrat. Ich gucke einfach, ob das passt, wenn ich das da oben einsetze. A Quadrat plus 73 mal minus b minus 70. Ich gucke einfach, ob 0 rauskommt. Ne? Ich prüfe nach, ob es wirklich eine Lösung ist. So, ich weiß, wenn ich minus b mal 73 habe, minus das, also hier minus auf der linken Seite, dass ich dann das Negative der rechten Seite habe. Einverstanden? Also darf ich dieses minus b mal 73 ersetzen durch, also einsetzen. So, jetzt nehme ich das und setze das Negative der rechten Seite da hinten ein. Dann steht da minus a Quadrat plus 70. Und dann habe ich hier noch diese minus 70. Und jetzt sehe ich, dass sich alles wegkürzt. A Quadrat minus a Quadrat, 70 minus 70, also kommt 0 raus. Und das habe ich halt gesehen und deswegen nicht hingeschrieben.
Okay.
Und das Gleiche mache ich bei minus a minus b. Da ändert sich deshalb nichts, weil minus a Quadrat das Gleiche ist, also minus a in Klammern zum Quadrat das Gleiche ist wie a Quadrat. Setze ich also genauso einfach genauso. Das ist Schulrechengeschwindigkeit, das ist nicht Unimathe-Rechengeschwindigkeit, finde ich. Da.
Also das Rechen, ja, das Sehen, nein, Sehen, weil ich gerade so.
Alles klar, ja, ja, das mit dem Sehen, klar, ja. Und da habe ich natürlich einen Vorsprung. Aber beim Rechnen selber, da würde ich sagen, nee, das müssen wir alle können, egal was wir später machen, egal ob Schule oder Wirtschaft oder Forschung, völlig egal. Also diese Sachen, die muss man einfach hinkriegen. Mathe ist eben auch Rechnen. Das ist viel mehr als das, aber es ist auch Rechnen. Aber ich dachte, ich hätte noch eine Frage gesehen. Und nur noch eine Hand? Wo war das? Vielleicht hat sie es auch erledigt. Haben wir denn jetzt erstmal zum Thema Genresymbol und Konkurrenz genug gesprochen? Wie sieht es aus? Sie können uns gerne später noch mit Wünschen kommen und dann schreibe ich Ihnen was auf und mache noch Podcast-Folgen. Ich habe morgen ein bisschen Zeit. So, an den Schülern jetzt schon ein bisschen, ja?
Le Genre, Symbol und Kongruenz, also es gibt diese drei Sachen, okay, ich schaffe jetzt nicht mehr, aber Le Genre, Symbol hat eine Bedeutung.
Die drei Werte, soll ich nochmal wiederholen, wie man auf die drei Werte kommt, oder was meinen Sie?
Also, es ist in der Vorlesung, aber ich meine, es ist eher sozusagen eine Bindung zwischen Le Genre, Symbol und Kongruenz.
Ja, möchten Sie, dass ich die nochmal erkläre? Klar, mache ich gerne. Die Verbindung zwischen Le Genre-Symbol und Kongruenz ist, dass wenn man wissen möchte, welchen Wert ein Le Genre-Symbol annimmt, man die Frage nach einer Kongruenz beantworten muss. Denn, hier steht's, hier kam bei einem Symbol der Wert 1 raus und dass ein Le Genre-Symbol den Wert 1 hat, bedeutet zwei Dinge. Erstens, die Primzahl, die unten steht, teilt die Zahl, die oben steht, nicht. Und die Zahl, die oben steht, ist ein quadratischer Rest modulo der Primzahl unten. Und hier sind wir bei modulo, hier sind wir bei Kongruenzrechnung. Denn ein quadratischer Rest sein bedeutet, das, was hier steht, es gibt ein Quadrat, was kongruent ist zu der Zahl, die oben steht, modulo der Zahl, die unten steht. Das heißt also, man kann ein Legendre-Symbol definieren ohne Kongruenzrechnung, das geht. Da muss man eben alles umformulieren, da muss man eben mit Teilbarkeit argumentieren oder mit, die haben den gleichen Rest beim Teilen durch irgendwas, das geht, das kann man machen. Ist ein bisschen länger und ein bisschen nervig. Deswegen finde ich es empfehlenswert, vorher über Kongruenzen zu sprechen. Da hat man diese Sprache und es ist einfacher auszudrücken. Aber es gibt in unserer Vorlesung immer wieder so Stellen, da kann man ohne Kongruenzrechnung durchkommen, da kann man alles anders formulieren. Dann ist es halt ein bisschen umständlicher. Man muss dann immer über Reste beim Teilen durch irgendwas sprechen. Meistens durch 4 oder 8 oder sowas. Aber es geht. Also, die Reihenfolge der Themen, die war auch in der Algebra nicht immer so, wie sie jetzt ist. Und dann sahen auch manchmal Resultate anders aus. Einfach weil ich dann hier diese Definition noch nicht hatte und da hatte ich dieses Wort noch nicht und da hatte ich jede Notation noch nicht. Das ist jetzt so gewachsen. Und mit der Reihenfolge, die wir jetzt haben, bin ich persönlich ganz zufrieden. Aber es ist genau wie Sie sagen, man hat dann die eine Definition und diese Wörter und das spielt dann beim nächsten noch einmal. Die Kollegin war zuerst, Moment. Ja.
Reihenfolge
ein Vormal, weil ja Genre und Konkurrenz so aneinander hängen. Wir oben mit den drei Strichen, wie ich mir das gerne nenne, das ist ja die direkte Form, Kongruenz zu schreiben, richtig?
Ja.
Okay, aber bei den Genresymbolen machen wir nichts anderes als Kongruenzrechnung, aber da sind dann die Ist-Gleiche wegen der Umformungen okay.
Nein, wenn wir eine Genresymbol ausrechnen, dann sind das wirkliche Gleichheitszeichen und keine Kongruenzzeichen. Deswegen steht da auch nirgends modulo irgendetwas. Das sind wirklich Gleichheitszeichen. Denn ein Genresymbol ist ja, auch wenn wir den Wert noch nicht kennen, eine Zahl. Das ist 0, 1 oder minus 1. Und wenn wir das umformen, machen wir Umformung so, als würden wir bei einer Gleichung Umformung machen und sagen, wir multiplizieren mit 2, wir bringen was auf die andere Seite oder so. Jedes Mal bleibt es eine Gleichung. Und so ist es hier auch. Der Wert des Symbols wird hier nicht verändert. Wir rechnen hier nicht modulo irgendwas aus, sondern es sind wirklich jedes Mal Gleichheitszeichen. Die Begründungen für die Umformung stehen dran. Es sind echte Gleichheitszeichen, keine Kongruenzen. Diese Art der Schwankigkeit gibt es in meiner Vorlesung nicht. Es gibt ein Resultat, bei dem wir ein Genresymbol kongruent zu irgendwas erhalten. Das ist die Euler-Identität. Das ist eines der wenigen Resultate, wo man mal so ein Symbol nimmt und dann ein Kongruenzzeichen hat, aber auch das ist wieder ernst gemeint. Das ist keine Schlampigkeit. Diese Zeichen sind immer genauso gemeint, wie sie da stehen.
Ich glaube, weil sie einfach so eng beieinander liegen, die beiden Themen, ist dann manchmal so die Frage, warum darf jetzt das eine, warum das andere?
Nee, nicht dürfen, sondern was steht da und welchen Sinne gibt es? Man darf immer was anderes schreiben, das ist halt manchmal falsch. So, jetzt sind Sie dran, denn Sie haben ja gerade noch eine Frage. Und dann sind Sie dran.
Was hier eine Bemerkung, also das Legendre-Symbol sagt etwas, zum Beispiel am Anfang, wir wollen etwas sagen über 70 und 73.
Ja. Ja.
Und wir umformen mit diese Werkzeugen.
Mit den Rechenregeln, genau. Ja. Das sind einfach nur Regeln, da vergessen wir, was das Symbol bedeutet. Wir formen es einfach nur um.
Und dann am Ende haben wir ein Resultat, das leichte Symbol ist und das zeigt uns dann über zwei Zahlen. Aber alles dazwischen ist nur Rechnen.
Alles dazwischen ist nur Rechnen und danke, dass Sie nochmal nachgefragt haben, denn ich habe eine Idee, wie ich das gleich noch anders erklären kann. Stellen Sie sich vor, dass Sie eine Fragestellung haben, bei der Sie merken, dass da quadratische Reste eine Rolle spielen. Also zum Beispiel so eine Gleichung wieder oben. Da steht ein Quadrat, dann habe ich immer erstmal die Zuckung zu schauen. Also erste Zuckung, sehe ich eine Lösung, zweite Zuckung, hat was mit quadratischen Resten zu tun. Und dann gucke ich. Und wenn das dann passt, und ich da Primzahlen habe und so, dann schreibe ich ein Genresymbol hin. Habe im Hinterkopf die Bedeutung des Genresymbols, denn so bin ich ja drauf gekommen, es zu benutzen. Dann rechne ich los und vergesse, was es bedeutet. Und am Ende kommt dann ja irgendwas raus. Also wenn ich keinen totalen Käse gemacht habe, dann kommt da am Ende 1 oder minus 1 raus. Und jetzt erinnere ich mich, dass es ja eine Definition gab. Das heißt, jetzt kann ich sozusagen nachschauen. Hier ist der Wert 1 rausgekommen. Ich gucke in die Definition, was heißt es, dass der Wert 1 ist. Dann lese ich in der Definition nach, was die Bedeutung ist. Das habe ich hier, also ich habe es nicht mit Ihnen zusammen gemacht, aber in meinem Kopf natürlich, dann habe ich es hingeschrieben. Oder wenn da minus 1 rausgekommen wäre, dann genauso. Dann schaue ich in die Definition, was bedeutet diese minus 1 und dann übersetze ich das und schreibe also quasi wieder in Worten hin, was das Legendre-Symbol macht. Denn das Legendre-Symbol ist ja die ganze Zeit eine Abkürzung für sehr viel Text. Im Prinzip kürzen wir hier die ganze Zeit ab, dass irgendwas ein quadratischer Rest ist oder eben nicht. Und man könnte das alles ohne das Symbol machen. Und wer weiß, vielleicht war das irgendwann mal so. Ich kenne die Geschichte des Symbols nicht, aber vielleicht waren das früher 100.000 Gleichungen und Kongruenzen mit ganz viel Begründung dran. Und da, aus heutiger Sicht würde ich sagen, oh Gott. Und dann habe ich den Überblick zu behalten und sich nicht zu verrechnen. Aber wenn man diese Kurzschreibweise hat und sich Umformungen überlegt, die immer funktionieren, die man nicht jedes Mal neu begründen muss, dann fängt es an, mathematisch zu werden. Irgendwo hier, ja.
Ja, also ganz oben immer an der Tafel steht ja noch 7 hoch 16 ist Kongruenz zu 10 hoch 2 modulo 31. Und wenn ich da jetzt hinter 10 hoch 2 zum Beispiel noch schreiben will, das ist gleich 100. Also gleich 100 ist,
soll dürfen Sie machen.
Auch lieber mit den drei Strichen oder mit?
Nö. Manchmal ist es ja auch wichtig, ob es gleich oder kongruent ist. Und ich habe in der Vorlesung ja auch manchmal Kongruenzen und Gleichheitszeiten gemischt und habe am Ende dran geschrieben, das darf man nur, man darf alles machen, dann ist es halt manchmal nicht sinnvoll, aber. Ich mache das in der Vorlesung nur, wenn alle Kongruenzzeichen, die vorkommen, sich auf die gleiche Kongruenz, also modulo der gleichen Zahl beziehen. Dann ist es okay. Dann kann ich sowas machen wie A kongruent C kongruent D mal E gleich K keine Ahnung, a Quadrat, Kongruent 1 mod p. Sowas wäre total in Ordnung, wenn ich, denn der Witz dabei ist, dass man ja häufig vorher so Teilrechnungen hat und dann will man die alle in einer großen Rechnung und Umformung zusammenfassen. Und um dann Platz zu sparen und nicht mehrere Schritte machen zu müssen, ist es total okay, das zu machen, wenn die Kongruenzzeichen sich immer alle auf das Gleiche beziehen. In dem Moment, wo man da wechselt, muss man neu anfangen. Und jetzt hier Kongruenzzeichen hinzumachen, ist natürlich nicht falsch, kann aber ja sein, dass man vorher wirklich diese Gleichung entwickelt hat und das ist für die Nachvollziehbarkeit dann sogar besser, als wenn da wirklich gleich steht, damit die Leute sehen, was man da eingesetzt hat. Das ist vielleicht auch eine didaktische Frage, wie man das macht. Ich entscheide es auch meistens dann in der Vorlesung spontan, was ich
ja, aber ich wusste es auch nicht, wie ich das jetzt handhaben soll. In der einen Aufgabenserie habe ich dann irgendwo zwischendrin aus dem Diskal geschrieben, ja. Weiß ich, ob das geht oder nicht. Oder?
Es ist ganz einfach. Man muss jedes Zeichen begründen können, oder? So, und wenn ich jedes Zeichen begründen kann, dann könnt ihr da auch verstehen. Und wenn ich mehrere Kongruenzzeichen habe und nur ein Ding da hinten und die sich auf verschiedene Sachen beziehen, dann ist halt nicht klar, was da steht und dann kriege ich ein Problem. Aber das ist auch das Einzige, was ich da abziehe. Und in der Prüfung ist es auch so. Da haben wir ja nicht so viel Zeit. Da haben wir so einen Schmierzettel und Schreiben. Und da gilt grundsätzlich, dass ich immer möglichst wohlwollend versuche zu verstehen, was sie schreiben. Und ab und zu frage ich nach. Und dann ist ziemlich großer Blödsinn im Stehen, damit ich sage, Moment. Ja. So. Wo sind wir? Wir waren hier ganz zufrieden. Wir können jetzt, ich kann noch mal 2 Minuten damit verbringen, noch auf weitere Stellen hinzuweisen. Ein paar haben wir schon gesehen, wo ich noch Beziehungen zum Schulstoff sehe. Und dann sind Sie aber herzlich eingeladen, auch noch weiter zu gucken, wo sehen Sie vielleicht noch was. Denn es gibt auch Verbindungen, die manchmal Studis auffallen, die ich nicht sofort auf dem Schirm habe oder die ich anders wahrgenommen habe und umgekehrt. Also wenn ich jetzt mal die Themen so durchgehe, ganz viel, was wir in der Schule so rechnen, das rechnen wir und wir verwenden ganz natürlich sowas wie Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, bla bla bla. Und dass das alles so geht und dass wir das in der Schule auch überhaupt nicht... Ich meine, wir begründen es ja nicht, ne? Wir benennen es nur. Soweit ich weiß, war jedenfalls bei mir so. Aber wir verwenden in Wirklichkeit die ganze Zeit das Zettenringes und das Kuhnkörpers und das Ehrenkörpers und so weiter. Und manches, was in der Schule passiert im Bereich der Zahlbereichserweiterung, ist in Wirklichkeit algebraische Argumentation. Wenn wir nämlich von den natürlichen Zahlen zu den ganzen Zahlen gehen, machen wir aus einer Menge mit Verknüpfungen erstmal eine additive Gruppe und wenn wir noch weiter rechnen, einen Ring. Das ist algebraisches Argumentieren. Dass man eine Verknüpfung hat, die noch nicht alles tut, was man sich vielleicht so wünscht. Und dann vergrößert man die Menge, bis man mehr Strukturen hat. Genauso, wenn man von Z zu Q geht. Oder wenn man dann Q noch erweitert. Da werden ja auch manchmal Gleichungen zur Motivation verwendet. Also, dass man zum Beispiel die Gleichung x² gleich 2 in Q nicht lösen kann. Oder so. Oder dass man, je nachdem, ne, manche behandeln komplexe Zahlen in der Schule, manche nicht. Das kann man ganz gut verwenden, also dass man nach Nullstellen für Polynome sucht oder Lösungen von Gleichungen. Das sind ja nur 2 Sichtweisen auf das gleiche Problem. Und das ist in Wirklichkeit auch was sehr algebraisches. Galois-Theorie ist Nullstellen suchen und Körpererweiterung machen. Und das sehen wir in der Schule schon, dass es da alles überhaupt nicht so heißt. Und dass uns die algebraische Struktur nicht interessiert, sondern nur der Zahlbereich. Aber dass wir diesen Zahlbereich so rechnen können, wie wir das tun, das ist wieder Algebra. Das ist wieder, dass da Körper rauskommen und halt nicht einfach nur irgendwelche Mengen von Zahlen. Was noch? Das Quotientenkörperkonzept kommt ja bei den Zahlbereichserweiterungen automatisch vor, auch wenn es da wieder nicht so heißt, weil wir ja sonst nicht von Z zu Q gehen könnten. Das Rechnen mit Polynomen ist in der Schule vielleicht anders motiviert, aber wir machen da ja auch sowas wie Polynomdivision. Und dahinter stecken ja dann teilweise auch Rechenregeln, die wir verwenden, die wir hier algebraisch begründet haben. Also dass man zum Beispiel auch einen Polynomring so gewisse Rechenoperationen hat und dann ist Polynomdivision der Versuch zu teilen, also nach Teilern zu suchen bzw. Teilen mit Rest zu machen. So würde ich das interpretieren in unserer Sprache. Was fällt mir noch ein? Ja, das ganze Gleichungsgedöns, die ganzen Umformungen. Wenn man die Uhrzeit liest, rechnet man Modulo 12. Gerade ungerade Zahlen spielen manchmal eine Rolle. Also Parität, ich glaube, so wird es manchmal genannt. Auch wenn man natürlich nicht formal Modulo irgendwas rechnet, wahrscheinlich. Ich habe den Eindruck, dass da früher in der Schule auch einfach mehr gemacht wurde. Also dass auch mal in anderen Zahlsystemen gerechnet wurde, nicht nur im Dezimalsystem. Und wenn man das macht, dann rechnet man ja auch Modulo anderer Zahlen. Ich kann gerade nicht sehen, wo wirklich abstrakte Gruppentheorie eine Rolle spielt, außer dort, wo man Mengen mit Verknüpfungen mit gewissen Eigenschaften hat. Also der versteckt in Ringen und Körpern und so weiter. Ansonsten höchstens noch bei Symmetriebetrachtungen, aber Symmetrie wird ja auch überhaupt nicht formal definiert in der Schule, sondern anschaulich. Man arbeitet ja nicht formal mit Abbildungen, bei denen man sagt, was das heißt, dass die eine Symmetrie sind. Und dann guckt man sich die Symmetriegruppe an, jedenfalls wurde es bei mir nicht so gemacht. Und über Körpererweiterung habe ich schon gesprochen. Ja, jetzt habe ich zumindest bei vielen der Themen gesagt, was ich so für Bezüge sehe. Und ganz oft sind die so, dass das quasi wie so ein dahinterstehendes Gebäude von Hintergrundwissen ist. Und ich finde Fragen ganz toll, die in der Schule im Prinzip schon vorkommen und die man da auch schon stellen kann, aber die man da nicht beantworten kann. Sie können ab der, ich weiß nicht, wie viel in Klasse ist, können Sie mir vielleicht besser sagen, da können Sie ein Kind fragen, wann kann ich eine natürliche Zahl als Summe von zwei Quadratzahlen schreiben? Und dann kann das Kind losgehen und kann bis 100 Mal so probieren, wann das geht. Und Sie wissen systematisch, durch Hingucken, wie es geht, naja, weil Sie den Ring ZI kennen und weil Sie da ein bisschen Theorie haben. Das heißt, das ist eine Frage, die Sie mit Schulstoff so tatsächlich nicht beantworten können. Ich finde es cool, weil es so einfach ist. Und das Gleiche mit solchen Gleichungen. Ne? Wir gucken drauf, wir haben Methoden, wir können das machen. Mit dem Schulwissen rechnet man sich erstmal wie möglich. Und das war ich noch nicht in der Linienalgebra. Aber da gehe ich jetzt auch nicht hin, sondern jetzt wollte ich mich bei 1 und 2 konzentrieren. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Denkanstöße gegeben. Und ich finde total in Ordnung, wenn es Themen gibt, die in der Schule keinen Widerhall finden. Denn das Studium heißt nicht Schulmathematik, das Studium heißt Mathematik. Ja.
Und ich hatte zum Beispiel auch einen großen Aha-Effekt bei zum Beispiel GET. Da dachte ich auch mal, ja, also aus der Schule kann ich so, ja, es gibt den GET. Und dann leitet es jetzt hier, oh, im ZI, da gibt es sogar 4, kann es sogar 4 GET geben. Und wie auch immer.
Genau.
Das ist sehr interessant. Und dann zum Beispiel auch, was man in der Schule auch mal gemacht hat, wenn man ein Kollegium hatte und man hat jetzt gefragt, okay, welche Nullstellen hat das jetzt, hat man auch mal. Wenn man erstmal guckt, durch welche Zahl es absolut teilbar ist.
Genau, aber warum das funktioniert, genau. Oder auch warum manche Teilbarkeitsregeln funktionieren,
ja, sehen wir dann hier. Ja, zum Beispiel auch, dass Z eben ein faktorieller Ring ist, dass wenn zum Beispiel eine Zahl in Z durch 3 teilbar ist und durch 5, dann ist es auch durch 15, also durch das Produkt
genau.
teilbar.
Genau, da geht das.
Das hat man jetzt auch hier sozusagen
genau. gesehen. Stimmt, dieses ganze Konzept Primfaktorzerlegung und was es eigentlich bedeutet, stimmt, ist auch noch ein wichtiges Thema und war ja auch eine Motivation für uns, da anderen Ringen zu fragen, ob die sowas Ähnliches haben. Ja, das Verhalten von Primzahlen, was bedeutet Prim, was bedeutet irreduzibel? Stimmt, das sind auch noch total gute Themen. Danke. Danke für den Hinweis. Haben wir dann jetzt noch ein paar Minuten? Ja, oh, wir sind so gut. Ich habe gedacht, wir schaffen das nie im Leben. Aber wir sind so gut, dass wir jetzt tatsächlich noch kurz über Polynome und Irreduzibilitätskriterien sprechen können. Jedenfalls, wenn Sie noch Energie haben. Okay. Danke. Das ist so süß. Weil manche, es tut mir leid, aber wenn Sie hier vorne stehen würden, würden Sie es verstehen. Manche gucken nämlich so wie, eigentlich nicht. Aber ich versuche jetzt, meinem Gesicht so bis 2 Sekunden mit letzter Kraft noch so ein enthusiastisches Leuchten zu verleihen. Das ist sehr schön. Ich danke Ihnen, dass Sie hier jetzt nochmal Energie aufbringen. Ich auch, aber ich glaube, ich habe es leichter als Sie. Also wir nehmen jetzt ein Stück Tee und Sie überlegen, denn Sie dürfen jetzt anfangen und dürfen mir alles sagen und das kann auch gerne so ein bisschen sketchy sein. Was fällt Ihnen ein, was wir in der Vorlesung gesehen haben, was uns beim Thema Irreduzibilität von Polynomen hilft? Also einfach nur so Stichworte. Was haben wir da gesehen? Manchmal reicht schon ein Wort. Ja.
Ich dachte jetzt an das, wo wir Teiler in Form von Primzahlen gesucht haben bei den einzelnen Koeffizienten.
Manchmal reicht schon ein Wort. Welches Wort ist es, an das ich da jetzt denke? Hinweis, es ist ein Name.
Eisenstein.
Ganzzahliges Polynom. Man sucht eine Primzahl, die alle Koeffizienten teilt, bis auf den Leitkoeffizienten. Deswegen kann man zwei normierten Polynome immer gut anwenden. Und das Quadrat soll bitte nicht das Absolute teilen. Und wenn man sowas hat, dann ist das Polynom irreduzibel in Zx. Und falls es primitiv ist, dann auch sofort in Qx. Und das ist halt ein super praktisches Kriterium, was man bei ganz vielen Polynomen einfacher typischer Bauart anwenden kann. Eigentlich haben wir. Was noch? Ja.
Wenn das zum Beispiel nicht funktioniert, dann kann man sich zum Beispiel Restgliedgruppen oder Restklassen angucken. Ja, dann kann man zum Beispiel nicht mehr die Koeffizienten als, wenn jetzt aus Z kommen, nicht als Zahlen aus Z nicht aufpassen, sondern aus
genau.
Z Modulo.
Ja. Modulo einer P-Zahl angucken, weil man nämlich dann quasi in, dann interpretiert man die Koeffizienten als Elemente einer Faktorgruppe von Z. Wenn man Modulo einer P-Zahl rechnet, dann ist es ein Körper. Das heißt, dann arbeitet man über einen endlichen Körper und dann kann man durch Einsetzen Sachen rausfinden, die man vorher vielleicht nicht rausfinden konnte, weil es zu viel war, zu unübersichtlich. Und das hat eine Beziehung zu einem anderen Thema, was ich da gerne mal so einstreuen würde. Das Thema ist Nullstellen. Gehen Sie mal kurz in sich und überlegen Sie, was Nullstellen damit zu tun haben.
Abzerregungen, also wir sprechen von Polynomien. Ja, x minus Nullstelle ist ein.
Genau. X minus Nullstelle teilt das Polynom. Je nachdem, woher die Nullstelle kommt, das ist jetzt halt so ein bisschen die Sache. Jetzt gerade ohne Kontext ist es komisch. Denn Polynome können ja auf der ganzen Welt Nullstellen haben. Je nachdem, wie ich sie interpretiere. Ich kann den Polynome ja auch Matrizen oder Gedöns einsetzen. Aber wenn ich mich einmal festlege, wenn es einen großen Körper gibt, zum Beispiel C, und ich mich festlege und sage, daraus setze ich jetzt Dinge ein, dann kann ich immer sagen, x minus die Nullstelle teilt das Polynom in diesem Fall zum Beispiel Cx. Und dann ist die Frage, ist das relevant für uns? Denn die Irreduzibilität bezieht sich ja auch immer auf einen Polynomring, mit dem wir angefangen haben. Also mal angenommen, ich habe ein Polynom aus Qx und es geht um Irreduzibilität in Qx und ich finde jetzt eine komplexe Nullstelle, die nicht aus Q kommt, dann ist es schön zu wissen, aber nützt mir nichts. Also, nach dem Bezugsrahmen gucken, was ist der Polynomring, um den es geht. Und ich werde häufig nach sowas wie Zx oder Qx fragen, aber je nachdem, was es für ein Polynom ist, bietet sich einfach an, weiter zu fragen. Wenn ich sowas habe wie x2 minus 2, dann schlagen wir zuerst den Eisenstein drauf mit der Primzahl 2, das erledigt für uns Zx und Qx. So, und wenn Sie das innerhalb von 10 Sekunden in der Prüfung erledigt haben, dann werde ich natürlich nachfragen, ja, wie ist es denn jetzt, wenn ich den Körper vergrößere, was ist denn mit Rx, ist es denn da immer noch irreduzibel? Dann wird es irgendwie interessant. So, dann kann man gucken, ja stimmt, ich finde ja in R eine Nullstelle. Und bei Polynomen von Grad 2 und 3 kann man tatsächlich sich so eine Regel überlegen, wie die Existenz von Nullstellen und Irreduzibilität zusammenhängen. Da muss man sich auf den Körper festlegen, wenn wir sagen, der Körper heißt erstmal so K, so, ganz neutral, dann kann man zeigen, dass ein Polynom vom Grad 2 oder 3 in Kx irreduzibel ist, genau dann, wenn es in K keine Nullstelle hat. Denn jede Nullstelle würde dazu führen, dass man hier so ein Polynom vom Grad 1 kriegt, was das Polynom teilt. Der Rest, der noch übrig ist, Rest, also der Kofaktor, hat dann Grad 1 oder 2 und deswegen sind beide Faktoren, die man da sieht, keine Einheiten und auch nicht zum ursprünglichen Polynom assoziiert. Das heißt, wir finden echte Teile. Das ist ein Argument, was bei Grad 2 und 3 funktioniert, bei größerem Grad nicht mehr. Vorsicht, da gibt es Gegenbeispiele, bin ich auch als Studentin fast drauf reingefallen, habe lange gesucht. So, also das sind so Polynome, an denen man da viel lernen kann, denke ich, wo man die verschiedenen Kriterien mal so draufwerfen kann. Und ich hatte gerade noch einen Gedanken. Sagen Sie mal, was Ihnen noch einfällt, und ich denke nach, was meine Idee war, die ich noch hatte. Ja.
Also ein Buch habe ich mal gelesen, dass man zum Beispiel auch das Polynom mehr verschieben kann, zum Beispiel. Also
ja, mal x plus 1 einsetzen oder x minus 1 und gucken, was passiert, genau. Ja. Manchmal kann man so eine Verschiebung erreichen, dass die Koeffizienten netter sind und man dann zum Beispiel Eisenstein anwenden kann oder sowas anderes. Ja, noch so andere Tricks, man kann nach mehrfachen Nullstellen fragen und lauter so Zeug.
Ja, ableiten
noch mehr. Ja, ableiten und nach gemeinsamen Teilern suchen und so. Ja, genau. Gibt noch mehr. Gibt noch mehr. Aber es ist ja nur eins von vielen Themen. Und Special Comment. Wenn wir verschiedene Ringe haben, die so ineinander liegen, dann ist eine tolle Frage, um zu sehen, ob Leute verstanden haben, was Irreduzibilität ist, das gleiche Element zu nehmen und es in diesen verschiedenen Ringen zu interpretieren und dann immer die gleichen Fragen zu stellen. Beispiel: 2 ist in Z irreduzibel. Im größeren Ring ZI nicht, weil man eine Zerlegung hat. Andere Abbiegung, im Körper Q ist 2 auch nicht irreduzibel, aber aus einem anderen Grund, weil es nämlich da eine Einheit ist. So, Also diese Art von Spaß werden wir in der Prüfung haben. Beziehungsweise wie viel Spaß wir haben, das hängt dann von Ihnen ab. Aber bitte auch nach diesen komischen Sachen suchen. Ne? Also Irreduzibilität kann nicht nur schief gehen, weil man interessante Teiler findet. Es könnte auch schief gehen, weil das Element plötzlich eine Einheit ist und vorher keine war. Da gab es Fragen zu in den Übungsaufgaben und bei den Workshop-Aufgaben sind da auch solche dabei. Und das sind die Glatteisstellen. Das sind die Stellen, wo man, wenn man das Konzept nicht wirklich verstanden hat, nicht weiterkommt, weil die Intuition einem dann komische Dinge eingesetzt hat.
Ja. Ich hätte noch eine Frage zu diesen Einsetzungs-Homomorphismus. Und zwar habe ich das so verstanden, dass das jetzt so definiert wurde, dass wenn wir jetzt ein Polynom aus Zx betrachten, dass wir dann in dieses Polynom nur Zahlen einsetzen können, die aus einer Menge kommen, die eine Obermenge von Z sind. Also zum Beispiel
Q. Ja, so haben wir es da geschrieben, weil das am einfachsten ist, aber man kann das erweitern. Man kann im Prinzip alles nehmen, wo es sinnvoll ist, mit Zahlen aus Z zu verknüpfen.
Okay, zum Beispiel Matrizen.
Zum Beispiel Matrizen, genau. So, ja, genau. Und im Buch haben wir an irgendeiner Stelle uns für eine Vereinfachung entschieden, weil das genug Raum ließ für alles, was wir brauchten. Ich mag es eigentlich gern noch ein bisschen allgemeiner, aber da muss man halt die Notation noch geschickter wählen, weil man dann sagen muss, und das mache ich, glaube ich, in der linearen Algebra, man braucht, ja, was braucht man? Man kann im Prinzip alles einsetzen, was so gestaltet ist, dass man das mit sich selbst verknüpfen kann und man muss wieder in der Menge landen. Und es muss sinnvoll sein, das dann auch noch von links mit den Koeffizienten des Polynoms zu verknüpfen. Das heißt, die Grundlagenmenge muss so sein, dass man von links damit verknüpfen kann. Und dann muss es auch noch so sein, dass man das, was rauskommt, immer noch addieren kann. Das heißt, man braucht so eine abgeschlossene Eigenschaft für diese drei Bestandteile. Und das kann man aber allgemeiner definieren.
Okay. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil aus Lina war man ja schon ein bisschen sensibilisiert, dass man da auch ein Polynom halt eine Matrize einsetzen kann.
Genau, wie wurde es denn da gemacht? Wurde es da ordentlich eingeführt oder wurde einfach eingesetzt? Was heißt denn lachen?
Ja, ich glaube, das...
Ich habe keine Ahnung, ich war nicht dabei. Ja, aber es wurde bestimmt thematisiert, dass man vernünftig da rechnet.
Ja, aber war halt auch wichtig, dass das absolut hinten eben, wenn eine 2 stand, dann hat man es ja interpretiert als 2 mal die Einheitsmatrix. Das war
genau. Genau. Ja, diese Sachen. Gut, dann haben wir jetzt tatsächlich alle Themen besprochen. Ich bin sehr stolz auf uns. Alles, was jetzt noch kommt, dann gerne hinterher an mich und dann nehme ich das mit für Podcast-Folgen oder quatschen Sie mich an später, wenn wir unten sind in den Räumen und so. Wenn es dringend ist, gerne jetzt. Wenn es nicht dringend, dann sprechen Sie mich später an. Ich danke Ihnen für die vielen Fragen und auch für die vielen Beiträge, als was jetzt so kam. Das ist schon mal ganz toll. Das Audiogerät werde ich dann gleich ausschalten. Das Video wird weiterlaufen, weil ich mit allen Beteiligten gesprochen habe und alle einverstanden waren, dass die Videoaufzeichnung weiterläuft. Erstmal? Fragestunde erstmal vorbei? Gut. Vielen Dank. Dann mache ich jetzt das Audio aus. Applaus